Meine lieben Zuhörer, ihr hört Tatort Gesundheit, euren TrueMed-Podcast, den wahren und ehrlichen Medizin-Podcast von eurem Gesundheitskompass, Dr. Med. Frank Essers, Orthopäde und Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Seid begrüßt, meine lieben Zuhörer, heute am 12.01.25 sonntags zur besten Crime Time. Ja, wieder eine Woche ist ins Land gegangen und ich habe diese Woche relativ viel gekämpft mit diesem Programm GarageBand und bin noch nicht so richtig weitergekommen. Deshalb werde ich heute auch den Podcast von vorne bis hinten durchsprechen und die einzelnen Rubriken einfach zwischendrin einbauen. In Zukunft möchte ich die Rubriken vorprogrammieren, vorproduzieren, damit ich die dann passend immer in den Bereich des Podcasts einbaue. Das mache ich heute anders. Ich hoffe, das klappt. Ich habe auch mich entschieden, weiterhin frei zu sprechen und nicht mit dem Teleprompter zu arbeiten, weil ich das, glaube ich, nicht so gut kann. Ja, und was soll es heute gehen? Ihr werdet heute erste Schritte erlernen, um euer Gehirn besser zu bedienen. Ihr werdet Schritte zu einer Bedienungsanleitung eures Gehirns kennenlernen. Quasi das Manual of the Brain, die Bedienungsanleitung eures Gehirns. Ja, euer Gehirn, was ist euer Gehirn? Unser Gehirn. Unser Gehirn ist letztendlich der Zentralrechner unseres ganzen Daseins. Er ist das Bindeglied zwischen Geist und Körper, Gehirn, Geist und Körper. Es beinhaltet die Software für den Betrieb des Menschen und natürlich auch die Hardware im Sinne des Gehirns, also die Gehirnmasse und all die Strukturen, die im Gehirn sind, und im Nervensystem als Verbindung nach außen, quasi die Datenautobahn, wenn man so möchte, als Hardware. Und ich möchte diesen Podcast eben in den ersten Folgen, wahrscheinlich werden es mehr Folgen, als ich dachte, im Bereich Geist ansiedeln, weil der Geist alles bestimmt. Der Geist bestimmt den Körper, der Körper bestimmt rückwirkend natürlich auch den Geist, aber der Geist, unser Gehirn, steht über allem. Ich hatte schon in der Challenge-Folge und auch in der letzten Folge immer mal wieder kurz von dem Dschungel gesprochen. Dschungelgehirn, beziehungsweise nicht Dschungelgehirn, sondern wir bauen uns in unserem Leben durch Lernen, durch Erlernen, durch Gewohnheiten, die man über Routinen erlernt hat, Autobahnen. Das heißt Autobahnen, auf denen wir, im Gehirn heißt, wären es quasi Datenautobahnen, in dem ein Autopilot abläuft. Autopilot heißt, man kann da nicht eingreifen, man macht es unbewusst und man macht es immer wieder auf die gleichen Reize, auf den gleichen Trigger, auf den gleichen Startpunkt. Das muss nicht schlecht sein, denn 95% unseres ganzen Lebens finden unbewusst statt. Nur 5%, manche sagen sogar nur 2-5%, finden bewusst statt. Das ist auch gut so, weil wir können nicht unser ganzes Leben bewusst wahrnehmen. Und dennoch birgt es auch Gefahren, denn diese Autobahnen sind eingebrannt. Diese Autobahnen können nicht verlassen werden und manchmal sind die Autobahnen auch Folge bzw. Ursache oder Anzeichen falscher oder ungünstiger Gewohnheiten. Es gibt keine falschen Gewohnheiten. Die Gewohnheiten sind immer entstanden unter einer richtigen Entscheidung, vor allem aus der Kindheit, aber sie sind heute vielleicht dysfunktional. Genau wie Emotionen nicht falsch sein können, sondern sie können nur funktional und dysfunktional sein. Es geht also darum, das Gehirn kennenzulernen, wie es entsteht, also wie die Funktion des Gehirns entsteht, wie funktionale und dysfunktionale Funktionen im Gehirn entstehen und wie man das bestenfalls beeinflussen kann. Denn wenn man eine Autobahn identifiziert hat, auf der man nicht mehr fahren möchte, geht es darum, diesen zu verlassen, diese Autobahn zu verlassen. Wie es geht, das erkläre ich dann später noch. Neue Pfade, neue Wege, neue Straßen, neue Landstraßen und Bundesstraßen zu beschreiten und auch durch den Dschungel durchzuschlagen, bis man wieder eine neue Autobahn hat, die bestenfalls dann eben funktional ist. So kann man in verschiedenen Dschungeln, in denen man sich verfahren hat, mit Autobahnen, die eben vielleicht nicht rausführen oder nicht zum richtigen Ziel, mit dem Überschreiben dieser Autobahn, die werden ja dann auch überwuchert. Das ist letztendlich Neuroplastizität, da komme ich gleich noch zu. Das heißt, der Dschungel, Gehirn, bleibt in der Größe gleich. Die Wege verändern sich aber ständig. Bestenfalls zur funktionellen Verbesserung des Gehirns. Ja, ich hatte schon gesagt, Bewusstsein 5% maximal, Unterbewusstsein 95%. Man spricht immer gerne von diesem Eisberg, wo eben nur 5% oben aus dem Wasser rauskommen und man eben nur diese 5% sieht und der Rest bleibt eben unter Wasser verborgen. Wie kann man denn nun diese Autobahn der unfunktionalen, der dysfunktionalen Gewohnheiten überschreiben oder verändern? Das geht am Anfang tatsächlich erst über das Kennenlernen, auch das kommt gleich erst. Man muss über Routinen, Routinen sind Pläne. Pläne, die immer noch am Anfang im Bewusstsein sich aufhalten. Bestenfalls werden Routinen mit Gewohnheiten gekoppelt. So kann man Routinen besser erlernen, auch das kommt noch später. Und über die Durchführung einer Routine, sei es eine Challenge über 100 Tage, auch das Thema Challenge hatte ich schon angesprochen, da komme ich nochmal in 2 Wochen mit einem Update zum Challenge, vielleicht auch nächste Woche schon. Nee, nächste Woche auf keinen Fall, übernächste Woche. Und führen dann durch die Durchführung von immer wiederkehrenden Routinen, die dann immer mehr automatisch ablaufen können, zu Gewohnheiten. Und über Gewohnheiten brauchen wir nicht mehr nachdenken. Und das ist dann letztendlich der Übergang vom Bewusstsein, 5%, in das Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein läuft ständig ab. Es wird vor allem auch nachts immer wieder neu strukturiert. Es ist nötig, dieses umzustrukturieren. Und letztendlich ist es so, dass wir es benötigen, weil sonst würden wir von dem Reiz überflutet werden. Unser Hauptrechner würde quasi namentlich oder gedanklich explodieren. Es ist nun so, dass die Fähigkeit für jede Veränderung, egal was ihr verändern wollt, die Sprache verändern, das Zusammensein mit eurer Umwelt verändern, was auch immer ihr verändern wollt, das startet immer im Gehirn. Ist ja auch logisch, ne? Der Körper ist willig, der Geist ist schwach. Oder der Geist ist willig, der Körper ist schwach. Letztendlich geht das beides. Aber wichtig ist erstmal, dass der Geist willig ist, beziehungsweise fähig ist. Dann kommt der Körper von alleine. Ein williger Körper in einem schwachen Geist ist fast schon ein Widerspruch. Man kann den Geist aber auch durch körperliche Aktivitäten strukturieren und trainieren. Auch darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Es geht heute also um die Bedienungsanleitung unseres Gehirns. Stellt euch das Gehirn vor wie ein neues iPhone oder neues Smartphone, was ihr ausgeliefert bekommt, was ihr euch im Laden holt oder was geschickt wird. Und das kriegt ihr ausgeliefert, ihr macht es an, es muss vielleicht geladen werden. Das heißt, es geht um Stromversorgung und es muss dann gestartet werden. Die Stromversorgung des Gehirns ist nicht aus der Steckdose, aber letztendlich Zucker. Zucker in verschiedenen Varianten, auch das wird sicherlich nochmal Thema einer ganzen Folge werden können. Dieser Zucker wird in unseren Kraftwerken, den Mitochondrien, bereitgestellt und natürlich durch die Ernährung überhaupt zur Verfügung gebracht. Und unser Gehirn ist irgendwann mal auf einer Werkseinstellung ausgeliefert worden. Letztendlich die Werkseinstellung 0 ist schon im Mutterleib vorhanden. Und die Auslieferung, wenn man so will, wenn der erste Kontakt zur Außenwelt auch mit dem Körper ist dann bei der Geburt. Und dennoch darf man nie vergessen, dass das Gehirn schon im Mutterleib externe Eindrücke von der Mutter, aber auch von außerhalb des Bauchs mitbekommt. Und im Zentrum der Veränderung des Gehirns steht als Begriff, als funktionelle Einheit, die sogenannte Neuroplastizität. Von der habe ich schon mal gesprochen, angedeutet, da möchte ich heute etwas genauer drauf eingehen. Und diese Neuroplastizität wird auch ein eigenes Thema einer eigenen Folge in der Zukunft sicherlich sein. Über die Neuroplastizität habe ich tatsächlich, und das ist spannend, 2005 erstmals intensiv erfahren. 2005, ich muss gerade überlegen, da war ich schon, bin ich gerade Orthopäde geworden. Also habe ich meinen Facharzt gemacht, also Studium, Facharztausbildung in der Unfallchirurgie und in der Orthopädie, bin Facharzt geworden, bin Oberarzt geworden und dann nach 2 Jahren in eine Praxis eingestiegen bei einem Partner. Aber das ist nicht zur Sache hier. Und habe dann auf Langeoog in einem Sommerurlaub über meinen Schwiegervater den Kardiologen und Sportmediziner Wilde Hollmann kennengelernt. Ein Pionier, zumindest in Deutschland, der Verbindung von Sport und Neuroplastizität, Bewegung und Neuroplastizität und Neuroplastizität und Bewegung. Und der war zu dem Zeitpunkt, das habe ich heute rausgefunden, der ist 1925 geboren, ist also 80 gewesen in dem Jahr. Er hat da ein Festvortrag während eines Sportmedizin-Kongresses auf Langeoog gehalten, zu dem wir dann eingeladen waren. Aber ich war nur mit der Familie im Urlaub dort, aber mein Schwiegervater kannte den halt. Und den haben wir dann halt kennengelernt. Und der hatte als Ziel, also erstmal hat er jahrzehntelang gesagt, er glaubt nicht, das würde an sich selber merken, dass das Gehirn nicht weiterlernen kann. Früher hat man gedacht, spätestens im jungen Erwachsenenalter gehört das Gehirn auf, strukturell sich zu verändern. Allenfalls werden noch die Verschaltungen optimiert und verändert, aber nicht gesamte Gehirnmassen, die sich umfunktionieren können. Das ist dann auch erst Jahre kurz davor wirklich bekannt geworden, dass es so ist. Deswegen habe ich es im Studium auch nicht gelernt. Und interessanterweise auch in der Facharztausbildung nicht. Da ist man ja mehr praktisch unterwegs. Und er hat sich gesagt, er glaubt das nicht. Er hat mit der Emeritierung 65, also 15 Jahre vorher, angefangen weiter zu forschen an der Sporthochschule in Köln. Hat er eigentlich weiter, obwohl er nicht mehr tätig war, ganz intensiv an der Verbindung von Körperbewegung und Gehirn und Körperbewegung geforscht und herausgefunden, also nicht er alleine, er hat aber viel dazu beigetragen, dass durch Bewegung, Ausdauersport, Sport, alle Aktivitäten, aber auch geistige Aktivitäten, Sprechen, Sprachen lernen, kognitive Geschichten lernen, Gedankentests, das Gehirn nicht nur neue Verschaltungen erfährt, das kann man durchaus auch in einem Gehirnscan darstellen, das wusste man vorher auch schon. Nein, es gibt Areale, die tatsächlich, und das Gehirn ist ja durch den Kopf, also durch das Kopfskelett, durch den Schädel eingegrenzt. Es kann ja nicht mehr werden, aber tatsächlich innerhalb des Gehirns bis zu 1 Zentimeter dickere Areale, also echte neue Bereiche mit mehr Gehirnmasse, also wirklich mehr Hardware, entstehen und natürlich an anderer Stelle abgebaut werden, weil ja die Gesamtstruktur oder das Gesamtvolumen des Gehirns sich innerhalb des Schädels nicht verändern kann. Das würde man ja ein Gehirndruckproblem bekommen. Und diese Aktivität im Gehirn lässt sich eben ganz gezielt nachweisbar über bestimmte Bewegungen steuern. Und hat auch eine ganz tolle Arbeit im Journal of Sportmedizin 2015 veröffentlicht, beziehungsweise mitveröffentlicht, dass auch Übertraining, jetzt kommen wir wieder zu den Tätern, ne? Täter kann gleichzeitig positiv und negativ sein. Ausdauersport ist erstmal positiv und bewirkt im Gehirn neue Strukturen. Es kann aber auch negativ sein, wenn es zu monoton ist, weil dann auf Kosten einer neuen Gehirnstruktur andere Areale unterversorgt werden. Wie wenn man nur den Bizeps trainiert und andere Muskeln, vielleicht die Kontramuskeln, ne, die Gegenspieler, vergisst, dann ist man auch nicht mehr harmonisch. Auch zu der Disharmonie und wie man das erkennen kann, komme ich gleich noch. Und das Ganze ist eben eine Nervenneuorganisation durch Nervenaufbau, Nervenabbau, neue Verschaltungen der Nervenwege und auch der Nervenübergänge und Bereichsveränderungen im Gehirn. Und zwar mehr im Gehirn noch als an den Nerven außerhalb. Aber auch da forscht man inzwischen dran, vor allem bei Querschnittslähmungen, wie man denn ab Hals, abwärts, Rückenmark und ähnliche Bereiche regenerieren kann, wenn denn mal wirklich eine Verletzung ist. Ist natürlich im Gehirn ähnlich, weil auch da natürlich die Regeneration bei verletzten Arealen nicht ganz so einfach ist. Also das unverletzte Gehirn wird hierbei in Fokus genommen, aber auch da kann natürlich in Zukunft für verletzte Gehirnbereiche durchaus neue Erkenntnisse gefunden werden. Also, wir werden ausgeliefert, sobald das Gehirn im Mutterleib erstmalig funktioniert. Das müsste ich nochmal nachgucken, das schiebe ich mal nach in 2 Wochen. Wann denn, nachdem das Herz schlägt im Mutterleib, nach, ich glaube tatsächlich 20 Tagen oder so, auch das ist, lese ich nochmal nach, das Gehirn erste Gehirnaktivitäten im Mutterleib ausübt. Dass man das weiß, beweisen kann, wahrscheinlich ist es dann schon vorher. Jedenfalls ganz früh im Körper hat der Fötus, Embryo-Fötus und heranwachsende Baby-Mutterleib schon Gefühle und lernt eben schon intern und extern mit. Und dann kommt die Geburt, die Auslieferung in der Werksprogrammierung. Und dann gibt es eben tatsächlich, je nachdem, und zwar jedes Baby ist tatsächlich mit einer anderen Werkseinstellung geboren, weil die Erfahrungen aus dem Mutterleib, die Apps, die die Mutter quasi mitgeliefert hat und die Umwelt der Mutter mitgeliefert hat, die Apps sind, wie man so schön sagt, vorinstalliert. Und das Baby kann dann in den ersten Jahren, man sagt so Minimum 3 Jahre, wahrscheinlich sogar eher 4, 5 oder gar 6 Jahre, hinterher etwas abnehmend, ja gar nicht daran teilhaben, welche Apps dann noch weiter draufgeladen werden. Also es kann nicht entscheiden, wie die Apps genutzt werden, die schon drauf sind, ob die Apps funktional oder dysfunktional sind. Und es kann auch nicht entscheiden, welche Apps neu installiert werden. Das beginnt frühestens nach Jahren. So kann man sich vorstellen, wie sehr unser Gehirn in den ersten Jahren der Programmierung und Installation von Grundprogrammen von externen Einflüssen abhängig war. Am Anfang zu 100%. Und was gehört zu einer guten Bedienungsanleitung dabei, wenn man erstmal Start, Setup, Werkseinstellungen, dass man erstmal seine Identität eingibt, die ergibt sich letztendlich auch aus der Umwelt und aus dem, wo man geboren ist. Und dann gibt es Funktionen. Welche Funktion hat das Gehirn? Grundfunktionen sind die Wahrnehmung, die Empfindung, die Erkenntnis und das Bewusstsein. Wenn man überlegt, dass man erstmal einige Jahre, Bewusstsein fängt schon früher an, auch das könnte nochmal ein neues Thema eines Podcasts sein, aber das Bewusstsein, echt ein Bewusstsein entspricht, auch wenn es noch lernen wird, eines ausgewachsenen Bewusstseinsmenschen, ist das Kind schon ziemlich alt. Dann geht es darum, bei jedem Rechner, dass man Fehler sucht, Fehler erkennt, dass man Fehler auch beheben kann, wenn man sie erkannt hat. Und dafür muss man das Gehirn ständig warten. Wenn ihr mal so auf die Bank geht und wollt irgendwann eine Geldüberweisung machen, dann steht da heute wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Oder ab 22 Uhr heute Nacht bis morgen früh ist die Homepage leider wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Also auch Rechner, echte Rechner, die so im Büro stehen, müssen mal gewartet werden. Das schafft unser Körper, unser Gehirn, bestenfalls im Schlaf. Also im Schlaf wartet sich das Gehirn von selber. Jetzt schaltet sich hier gerade mein Skript aus. Also ganz ohne Skript geht es heute auch nicht. Ich stelle es mal wieder an. So, Hauptfolge die zweite. Und jetzt geht es natürlich wieder von vorne los. Nee, stimmt nicht. Also die Wartung des Gehirns im Schlaf. Das heißt, Schlafentzug führt zu einem dysfunktionalen Gehirn. Es gibt ja Versuche in KZs und auch in anderen Einrichtungen wie Haftanstalten oder auch bei Folter mit Schlafentzug zu arbeiten. Und da wisst ihr alle oder habt es gelesen, wie Schlafentzug sich auf die Gehirnfunktion auswirkt. Man sollte als erstes, und das ist tatsächlich bei Kindern ja jahrelang, nur durch Ärzte und durch Mütter, Eltern, Väter, Mütter oder auch Kindergärtner oder in der Kita festzustellen, wenn Kinder dysfunktional funktionieren, können sie ja nichts dafür, haben sie ja gelernt, das ist die App-Programmierung, dass man Ungleichgewichte erkennt und diese möglichst im Kindesalter schon ausarbeitet und vermeidet. Jetzt bin ich hier doch ein bisschen durcheinander gerade. In meinen Dings, ich guck mal nach. Genau, und dazu komme ich dann nämlich nach der ersten Rubrik. Die erste Rubrik heute ist Täter der Woche. Täter der Woche. Ja, warum Täter? Täter, hatte ich letztes Mal schon gesagt, ist eben nicht Täter negativ gesehen, kann negativ und positiv sein, aber viele Täter, die zur Tat schreiten im Körper, sind natürlich positiv. Eine große Übergruppe, Hauptgruppe, von denen ich heute spreche oder beginne zu sprechen, das wird ja fast nicht aufhören, das wird ja immer wieder kommen, vor allem in dieser Rubrik. Es wird auch Folgen geben, die sich nur darüber darum kümmern, sind Vitamine. Hat jeder schon gehört, Vitamine braucht man von A bis Z, vom A to Zinc und nimmt Vitamine und überhaupt, wie auch immer, entweder das Nahrungsergänzungsmittel oder eben nicht, nur über die Ernährung, wie auch immer, alle vernimmt Vitamine zu euch. Weiß jeder. Vitamine, ich fasse mich kurz, sind Co-Katalysatoren bei Enzymreaktionen. Hört sich ziemlich kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht. Katalysatoren, also Enzyme, sind Katalysatoren. Das sind Protein-Eiweißverbindungen im Körper, die an Reaktionen des Stoffwechsels beteiligt sind. Immer dann, wenn irgendein Stoff in einen anderen Stoff umgewandelt wird, braucht es ein Enzym, also einen Katalysator, der eine Reaktion begleitet bzw. überhaupt erst ermöglicht. Damit diese Enzyme eine gewisse Geschwindigkeit und Effektivität erzielen, benötigen viele Enzyme, ich glaube sogar eigentlich alle Enzyme, mehr oder weniger viele, also nicht nur ein, manchmal auch mehrere, Co-Katalysatoren, also Co-Faktoren. Und diese Vitamine sind Co-Faktoren in diesen Stoffwechselbereichen. Und da es ja viele Vitamine gibt, kann ich heute nicht über alle Vitamine sprechen, sondern möchte mit einem Vitamin anfangen. Und zwar dem ersten Vitamin, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Vitamin tatsächlich erkannt wurde. Und zwar spreche ich heute vom Täter der Woche, dem Vitamin B1, dem Thiamin. Ja, und diese Geschichte ist ganz spannend. Ich beame euch jetzt mal zurück in das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts. Fahrt mit mir mit dem Segelschiff oder den ersten Dampfschiffen nach Java. Java ist eine Insel im heutigen Indonesien. Und dort ist der Militärarzt Christian Eickmann zu Hause und betreibt dort eine Einheit, eine Medizineinheit in einem Unterkunftsbereich der holländischen Armee, die damals eben in Java die Kolonie dort betrieben hat und aufgepasst hat, dass die Einheimischen nicht aufständig wurden. Zu der Zeit hat man, das müssen wir nochmal nachgucken, warum eigentlich, jedenfalls hat man den Reis, der dort davor, also in den Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden davor immer naturmäßig gegessen wurde, also so dunkel Naturreis, den man heute ja gerne auch wieder isst, man weiß jetzt heute auch warum, der wurde mehr und mehr industriell bearbeitet, sprich gewaschen. Das heißt, da wurden die Schalen, diese dunklen Schalen, entfernt und der Reis wurde weiß auf den Tisch gebracht, weil es eben so war, weil man das so eingerichtet hat und den so besser bearbeiten konnte und der sich besser gehalten hat, weil man vorher auch dachte, dass Erkrankungen mit dem Reis in der Schale und mit Schimmel und mit Bakterien und ewig zu tun hat, hat man den Reis eben gewaschen. Was macht man, wenn man irgendwo was vermutet, was schlecht ist, was dreckig ist? Man macht es sauber. Und auch Christian Eickmann hat lange gedacht, es handelt sich um einen, ja, Viren kannte er noch nicht, also Bakterien waren schon bekannt, dass es sich um einen bakteriellen Vorgang handelt, dass die Erkrankung, die dort eben erstmalig beschrieben worden ist in Indonesien, als Beriberi bezeichnet worden ist. Übersetzt heißt das, ich kann nicht, weil nämlich ein Mangel von Vitamin B1, dem Thiamin, zu einer Nervenveränderung führt, einer Nervenentzündung. Zudem eben über Ödeme auch zu einer Herzerweiterung und letztendlich dazu, dass es zu einer Schafsgangkrankheit kommt. Also die Menschen hinterher auch im Bewegungsapparat, der ja durch Nerven gesteuert wird, nicht mehr vernünftig gehen kann. Christian Eickmann hat irgendwann gemerkt, dass es eben keine Bakterien sein können, dass es eben auch eher der Schimmelpilz nicht ist und hat über viele, viele Hühnerversuche herausgefunden, den er eben in verschiedenen Studieneinrichtungen mal mehr Reis gegeben hat, mal mit Schale, mit ohne Schale und ähnliche Geschichten, hat erkrankte Beriberi-Hühner dann nur mit den Schalen oder mit Extrakten aus den Schalen bearbeitet, bis er dann über viele, viele Studien herausgefunden hat, dass in der Reisschale, die ja industriell weggewaschen worden ist, dieses Vitamin B1, wurde es aber später genannt, er hat es Anti-Beriberi-Faktor genannt, aufzufinden ist. Diese Forschungsarbeiten sind lange da in Indonesien und auch hinterher in Holland, als er wieder zurückgereist war, nach Holland verschütt gegangen. Und erst in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also vor heute, vor in dem Bereich vor 100 Jahren, wurde dann eben über weitere Versuche herausgefunden, dass tatsächlich ein extrahierbarer, also herauszulösender Stoff nur in der Schale der Reisschale, die Beriberi-Krankheit verhindern kann. Also ein einziger Faktor für eine Krankheit. Es gibt auch Krankheiten, die mehrere Faktoren haben, aber in der ersten Forschung der Vitamine waren es meistens immer einzelne Erkrankungen und einzelne Faktoren, die gefehlt haben. Also hat Christian Eickmann mit den folgenden Forschern bis Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, vor 100 Jahren, herausgefunden, dass Vitamin B1 für die Beriberi-Krankheit zuständig ist, also ein Mangel an Vitamin B1 und eben das Nervensystem an Thiamin gemangelt, zu Schäden neigt. Und hat dafür dann in den 20er Jahren den Nobelpreis bekommen für Medizin und Physiologie. Diese Inhalte sind Teil meiner Masterarbeit gewesen. Da wird dieses Jahr wahrscheinlich ein Buch rauskommen. Das muss ich nur noch aus wissenschaftlicher, mehr in laienverständlicher Sicht übersetzen. Das wird spannend. Und da habe ich die ganzen Nobelpreisträge bis 2021 im Hinblick auf Mikronährstoffe untersucht. Und das ist eine hochspannende Geschichte. Muss einfach veröffentlicht werden. Also, das Vitamin B1 ist an zahlreichen Enzymfunktionen im Kohlehydratstoffwechsel, also Zucker. Zucker, Treibstoff fürs Gehirn, aber eben auch in Aminosäurenstoffwechsel, also Proteine, Muskeln und Sehnen und sowas, und im Fettsäurestoffwechsel. Fettsäuren werden ja nun auch zu Zucker, unserem Treibstoff, umgeformt. Also zentral für das Gehirn, weil das Gehirn immerhin einen großen Anteil, vor allem bemessen an der Masse, unserer Energie benötigt. Wo kommt das Vitamin B1 vor? In Hefen, in Getreidekernen, im Reis natürlich, Ei und Leber, Kartoffeln und Hülsenfrüchten. Denkt daran, Schale. Die Verpackung ist manchmal wichtiger als der Inhalt oder manchmal genauso wichtig wie der Inhalt. Denkt darüber nach, was und wo und wie ihr Schalen entfernt. Die sekundären Pflanzenstoffe, die heutzutage in Zentrum drücken, auch da werde ich bestimmt noch einzelne Täter vorstellen, beziehungsweise eine ganze Folge über sekundäre Pflanzenstoffe wahrscheinlich veröffentlichen. Achtet auf die Schalen eurer Ernährung. Muss natürlich sauber sein, bio sein, darf nicht verschmutzt sein mit irgendwelchen Pflanzengiften und ähnlichen Geschichten. Macht es nicht einfacher, aber die Schale ist oftmals wichtiger als der Kern. Gegner, auch da komme ich an Täter, Gegner für den Vitamin B1 ist unter anderem Alkohol. Alkoholkrankheit führt zu Beriberi, jetzt ganz grob gesagt. Aber auch im Tee, im schwarzen Tee, im Kaffee sind B1-Antistoffe, also die Verstoffwechselung von Vitamin B1 verhindern oder verringern, sodass man mehr Vitamin B1 braucht, wenn man viel Kaffee trinkt. Auch nur vereinfacht gesagt, aber aufpassen, was man mit gut gemeinten Ernährungsstoffen, na Alkohol ist nicht gut gemeint, aber eben auch falsch machen kann. So, jetzt bin ich wieder im zweiten Teil der Programmierung des Gehirns. Ich hatte eben schon davon gesprochen, dass im Mutterleib die Werkseinstellung vorgearbeitet wird, die ersten Apps werden installiert, dann kommt es zur Auslieferung des Gehirns mit dem Kind, also mit dem Baby zusammen, bei der Geburt und dann wird das Kind noch mehr als schon im Mutterleib der Umwelt vorgeführt. Der Umwelt, ja, muss sich mit der Umwelt auseinandersetzen. Es beobachtet am Anfang noch weniger, aber man weiß es nicht genau. Es fühlt, es spürt von Anfang an. Es hat jede Sekunde Erfahrung mit der Umwelt. Aber natürlich noch kein Bewusstsein. Und dann wird später, relativ schnell, gelernt durch Nachahmen und Wiederholen. Aber eben Nachahmen und Wiederholen ohne Wertung der Umwelt. Da kommen die neuen Apps auf den Hauptrechner. Und immer weiter wird nachgeahmt und wiederholt, bis dann irgendwann deutlich später das Bewusstsein entsteht. Da will ich bei der nächsten Folge etwas genauer noch drauf eingehen, wenn es um Lernen geht. Lernen ist ja tatsächlich eher nochmal, ja, es ist unbewusst, auch das Kind, das Baby lernt schon, aber unbewusst. Aber Lernen ist eben oft eben ein bewusster Begriff oder ein bewusstes Neulernen, die Autobahn überschreiben, aber beim Baby natürlich noch nicht. Und dann hat man natürlich die Kultur, die Umwelt, die Eltern, die Handlung, die Erfahrungen, die das Baby, dann das Kleinkind in den ersten Jahren macht, einen riesengroßen Einfluss, welche Autobahnen sich und welche Benutzungsgewohnheiten sich im Gehirn, im Hauptrechner einprogrammieren. Und man kann einmal programmierte Autobahnen nicht einfach löschen. Man kann sie nur überschreiben und andere Programmstraßen, bestenfalls irgendwann Autobahnen, bevorzugen. Was passiert, wenn man eine Autobahn nimmt, die neu ist und die andere nicht mehr befährt und die einfach auch nicht mehr bewirtschaftet? Dann wird die überwuchern. Dann wird die irgendwann nicht mehr da sein und nicht, auch gar nicht mehr befahrbar sein. Also man überlernt Gewohnheiten. Ungewohnte, ungewollte Gewohnheiten werden überlernt, überschrieben. Und wie das geht, das kommt dann in der nächsten Folge in 2 Wochen. Das ist nämlich das große Thema des Lernens. Wir Menschen sind natürlich nicht nur Wesen mit Hauptrechnern, die auf Umweltreize reagieren und dummerweise nur 95% oder 5% bewusst machen, der Rest unbewusst, wo sie keinen Einfluss drauf haben. Das stimmt ja nicht ganz, weil in dem Bereich Übergang Bewusstsein, Unterbewusstsein, also bei den 5%, die dann immer wieder umswitchen, in das große Feld des Unbewussten haben wir schon einen Eingriff. Wir müssen eben die Ungleichgewichte, von denen ich gleich noch komme, auch kennenlernen. Wir sind soziale Wesen. Zu den ganzen Erfahrungen gehört natürlich die Interaktion, hatte ich auch mal schon gesprochen, in den Challenges, mit der Umwelt in Bezug auf Liebe, Dankbarkeit. Und da ist auch die Grundhaltung eine ganz wichtige. Wie ist die Grundhaltung? Aber auch da, die Fähigkeit zur Liebe ist eine Grundeinstellung eines Hauptrechners. Und wird in den ersten Jahren, in den ersten Monaten schon im Mutterleib als App, meinetwegen nennt es die Liebe-App, auf dem Hauptrechner installiert. Und auch da kann es eben dysfunktionelle Bereiche geben, die eben aus der Kindheit kommen. Und dann gibt es das große Feld der Achtsamkeit, Selbstliebe. Aus der Achtsamkeit kann man unfunktionelle Autobahnen der Liebe überschreiben. Es geht alles erst um die oder über die Selbsterkenntnis. Wer sich nicht selbst bewusst erkennt und merkt, was er unbewusst macht, kann kaum eine Autobahn überschreiben. Deshalb sage ich ja auch, sagen viele andere Coaches auch, der Beginn beginnt bei dir selbst. Es geht nichts nur von außen. Es geht von außen zu motivieren, zu führen, zu leiten, an die Hand nehmen, einen Kompass in die Hand drücken. Ich bin ja gerne der Gesundheitskompass, der Gesundheitscoach. Aber letztendlich das Bewusstsein, den Willen, die Erkenntnis, es selbst tun zu wollen und zu müssen und dann zu machen, ist letztendlich nur bei euch. Und dann geht es natürlich um eine Gebrauchs- und Umnutzung eures Hauptrechners. Und was erkennt man als erstes? Bestenfalls. Man erkennt Ungleichgewichte. Und bestenfalls auch schon im Kindesalter. Also bevor das Kind bewusst sich wird oder merken könnte, dass was mit ihm nicht stimmt. Das kann ein Kind erst viel, viel später, wahrscheinlich erst im Grundschulalter oder erst noch später feststellen, ist, dass man dann das erkennt und eingreift, weil die Korrekturen im Kindesalter viel einfacher sind, weil die Autobahnen noch nicht so eingefleischt sind, noch nicht so viele Autobahnen bestehen. Man kann es viel einfacher überschreiben. Also Kinder sind formbarer, leider eben auch in die falsche Richtung, aber eben auch in die gute Richtung. Und da gibt es eben Ungleichgewichte. Niemals ist ein Bereich, der 100% ausgeprägt ist oder 0% günstig. Es ist immer eine Variabilität in der Mitte. Ob 50-50 richtig ist, muss man gar nicht sagen. Auch das ist individuell. Aber irgendwo liegt ein Gleichgewicht immer in der Mitte zweier Extreme. Wie zum Beispiel bei Gefühl und Verstand. Einfach zu verstehen. Wenn nur gefühlsmäßig reagiert, nur auf Emotionen reagiert, um seinen Verstand einzustalten, tja, könnt ihr überlegen, was das ist. Oder einer, der nur verstandesmäßig arbeitet, so wie Mr. Spock vielleicht, hat auch Probleme, also in der Mitte. Abhängigkeit gegenüber Autonomie, wer dann Zeit seines Lebens abhängig ist, der wird nicht so funktionieren, wie er könnte. Wer aber völlig autonom ist, wird auch nie zurechtkommen mit seiner Umwelt. Also auch da, Abhängigkeit, Autonomie in einem richtigen Gleichgewicht. Und Ungleichgewicht führt über Achtsamkeit, über Erkenntnis durch Außen, aber auch Eigenerkenntnis, zu der Möglichkeit, überhaupt erst eingreifen zu können. Offenheit und Abgrenzung. Also wenn man offen ist, wenn man zu offen ist, da fällt man auch auf die Nase, wenn man ausgenutzt wird vielleicht, als ein Beispiel. Abgrenzung heißt immer Nein sagen, aber immer abzugrenzen, dann ist man irgendwann vielleicht der Asket auf dem Stock und macht nichts anderes, als sich nicht mit der Umwelt zu verbinden, kann es auch nicht sein. Am Anfang steht das Erkennen. Die externen Motivatoren der Erkenntnis, in der Kindheit eben zu 100% fast, und später eben die Achtsamkeit auf sich zu achten, wenn Ungleichgewichte bestehen. Korrekturen, wie gesagt, am besten im Kindesalter. Und jetzt kommt die nächste Rubrik, der Gesundheitswahl. Also Wahl, wirklich eine Wahl. Ihr habt euch im Instagram schon gesehen. Der Gesundheitswahl wird euch immer kurze Hacks geben oder auch mal längere Hacks, je nachdem. Und auch nur Übersichtsartikel oder Übersichtsinhalte geben und dann meistens auf die Shownotes verweisen, wo es weitere Inhalte zum Nachlesen gibt. Überhaupt schaut mal immer in die Shownotes. Da findet ihr oft, nicht immer, aber oft, weitere Informationen, vor allem jetzt auch zu den Challenges. Selbstcheck. Nicht zum Selbstzweck. sondern der Selbstcheck zeigt rechtzeitig an, ob es ein Ungleichgewicht im Körper besteht. Und wie kann man das machen? Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ich packe vielleicht heute noch ein paar in die Shownotes rein. Kommt ein bisschen später, das werde ich ja nachschieben. Guckt also häufiger noch mal rein in die Shownotes. Ist der schon genannte Bodyscan? Der Bodyscan kann 5 Minuten, 6 Minuten, 10 Minuten, 15, 20 Minuten dauern. Manchmal auch 30 Minuten. Es gibt also ganz viele verschiedene. Probiert diese aus. Fangt mit den 5 Minuten Bodyscans an. Weil den könnt ihr jeden Morgen, wenn ihr wach werdet, 5 Minuten im Bett machen. Bodyscan heißt, es ist eine Anleitung, dass der Geist, wirklich mehr Geist als Gehirn, als Rechner, sondern eher Emotion fühlen und die Verbindung über Bedienungsfehler, die möglicherweise dort sind oder die dann erst gespürt werden, im Bereich der Körperreaktion aufgespürt werden. Was heißt das? Das heißt, jede Dysfunktion im Geist landet meist schneller, als man denkt, oft sofort, irgendwann aber im Körper. Umgekehrt kann man, weil wir keinen Zugriff haben, keinen direkten Zugriff haben zu den 95% unterbewusst, aber einen ziemlich guten Zugriff haben können zu unserem Körper, nämlich fast zu, na 100% vielleicht nicht, aber zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz können wir unseren Körper, wenn wir ihn kennen und kennenlernen, auch kennen. Das ist nämlich Achtsamkeit, also Achtsamkeit für den Körper als ein Modul der Achtsamkeit. Wir achten auf unsere Körperreaktion. Und es heißt nicht, dass man diese dann verurteilt, beurteilt, urteilt. Nein, das Erste ist bei der Achtsamkeit, man lässt sie zu, man nimmt sie wahr, man nimmt sie wohlwollend in den Arm, sagt man immer so schön, wobei das natürlich sehr virtuell und abstrakt ist. Manche können da was mit anfangen, manche nicht. Aber man darf sie nicht als Gegner sehen, sondern eher als Indikator. Ach, gut, dass du da bist, gut, dass ich dich erkenne, jetzt mache ich was daraus. Wie kann ich dadurch feststellen, durch die Erkenntnis, dass da was ist, was ich verändern kann und muss? Und wenn man das jeden Tag macht, wieder 100 Tage, jeden Tag, kann man durch kleinste Veränderungen im Körper, im Bodyscan, manchmal auch nur im kurzen Bodyscan, ein paar Sekunden, durch Wahrnehmung Disbalancen schnell erkennen und auch schnell wieder in die Balance zurückführen. Ja, was haben wir heute gelernt? Heute haben wir gelernt, dass unser Gehirn ein Hauptrechner ist, der unser ganzes Leben, unser ganzes Wesen, unseren Geist, unsere Körperfunktionen und Reaktionen und die Verbindung mit der Umwelt bestimmt. Dass die Neuroplastizität dazu führt, dass wir bis ins hohe Alter nicht nur neue Verschaltungen verknüpfen können im Gehirn, sondern das Gehirn bis ins hohe Alter tatsächlich sich umbauen kann und zwar in verschiedenen Bereichen tatsächlich Massen neu entstehen, Gehirnmassen, Gehirnmengen und in anderen Bereichen, wo es nicht benötigt ist, wieder verschwinden. Autobahnen, die im Dschungel des Gehirns, also in einem Dschungel des Lebens entstanden sind, funktionelle, dysfunktionelle Autobahnen können überschrieben werden, indem sie mit funktionellen Autobahnen nicht mehr benutzt werden. Wir haben über die Vitamine als Co-Katalysatoren der Stoffwechselfunktionen gelernt, heute speziell das Vitamin B1, und haben gelernt, dass die Achtsamkeit, die Selbstliebe, also Selbstliebe heißt nicht Selbstverliebtheit, nicht vergessen. Ne? Selbstliebe heißt, wenn man auf sich achtet und sich ins Reine bringt, Ungleichgewichte ins Lot bringt, weil man sie achtsam erkennt, kann man auch nur nach außen hin lieben oder vernünftig oder eben funktionell mit der Umwelt interagieren. Was kommt in den nächsten Folgen auf euch zu? Wie ihr schon im Social Media gesehen habt, nächste Woche Sonntag, 19.01. wieder zur Crime Time, zur besten Crime Time. Heute würde ich ein bisschen später veröffentlichen, sehe ich gerade, kommt die Sonderfolge über Gesundheitswahl und den Bundestagswahl. Schaltet ein, wird sehr spannend. Und in 2 Wochen kommt die Hauptfolge 1, die dritte. Die geht dann, hört sich so langweilig an, denkt bitte nicht an Schule. Ist auch nicht das einzige Thema, ich habe es nur mal heute so als Oberbegriff, lernen, wie wir unseren Hauptrechner, unser Gehirn trainieren. Ja, und jetzt kommt noch eine Rubrik. Ich würde gerne wissen, wie euch die gefällt. Ich finde, Lachen ist wichtig und Gesundheit macht Spaß. Top News, Es ist nun auch wissenschaftlich eindeutig bewiesen, was schon lange vermutet wurde. Die Frau wurde nicht aus der Rippe Adams geschaffen, sondern aus dessen Gehirn. Beweis? Die Rippen hat der Mann noch. Ja, ihr hörtet den Tatort Gesundheit, euren TrueMed-Podcast von Dr. Med, Frank Essers, Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Schaut in die Shownotes, schaut ins Instagram und Co., in Social Media. Dort werdet ihr immer Neues erkennen und Neues feststellen können. Ihr könnt in den Shownotes Challenges sehen, lesen und dran teilnehmen. Ich habe dort einige Angebote und neue Angebote werden dort neu reingeschrieben, euch gegeben. Ihr werdet auch noch weitere Informationen in den Shownotes lesen können. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Tatort Gesundheit, der TrueMed Podcast. Für euch. Überall da, wo es Podcasts gibt.